Jetzt ist es gut, he? Genau. Eben. Also der Petrus sagt und der Johannes
urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Uns ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Und wenn Leute in der Bibel sagen, was wir gesehen und gehört haben, dann meinen sie eigentlich das, was sie direkt gelehrt haben, was sie unmittelbar erlebt haben. Und wenn ihr seht, auf dem Blatt, auf dem Predigtnotizenblatt, habe ich heute tatsächlich den Titel gewählt: Schweigen ist Silber, Reden ist Gold. Und normalerweise kennt man es ja eben anders, aber je nachdem, wenn wir auf die Arbeit fahren, wenn wir aufs Tram gehen, dunkt es mich manchmal, je nachdem, wer vielleicht schweigen am Morgen um ja, 5:30 manchmal angebrachter. Aber das merken natürlich nicht alle. Andererseits kann es aber auch so sein, dass wir in einer Situation kommen, wo Schweigen nicht angebracht ist. Sind ihr schon in einer Situation gsi, wo ihr gewusst habt, jetzt darf ich nicht schweigen. Das, was hier abgeht, das darf ich mir nicht gefallen. Was hier vielleicht verlangt wird, geht zu weit. Weil was ist hier passiert bei diesen Jüngern? Der Hohe Rat, die fromme Elite in der Zeit nach Jesu Auferstehung, wollte ihnen verbieten, zu reden von dem, was sie mit Jesus erlebt haben. Wir Erwachsenen, wenn so eine Situation oder so eine Forderung an uns gestellt wird, können uns meistens wehren. Manchmal kann es sein, dass hinten noch geschnitten wirst von gewissen Leuten. Oder vielleicht sogar gemobbt und das wiederum wäre ein Verstoss. Oder wenn du sogenannte Whistleblower bist, einer, der wirklich etwas ausplaudert in einer Firma, die von schräg läuft, kann es dich auch den Job kosten. Aber wie ist das mit Kindern? Gerade im Blick auf unsere Junior-Soldaten. Wie getrauen sich, sie zu reden? Im März habe ich im Quartalsbericht von dem Projekt in Ecuador, das ich im Moment noch begleite, gelesen, dass es im 2018, im November, innerhalb von der Verwandtschaft von einem Kind, das am Projekt teilnimmt, dort zu einem sexuellen Missbrauch gekommen ist. Innerhalb von dieser Verwandtschaft von dem Kind. Und unser Projektpsychologe vor Ort hat das so vernommen und hat sofort gemeldet an der zuständigen Stelle. Das heisst, er hat es im DO gemeldet, im Projektverantwortlichen vor Ort. Und eben auch diesen Verantwortlichen im DHQ. Weil die Offiziere gerade in den Ferien sind, ist wenig passiert. Ich habe es aber bei uns im Büro gemeldet und da haben wir einmal zugewartet. 3 Monate später ist im nächsten Bericht gestanden, dass der Offizier im Psychologe verboten hat, direkt mit dem Chor zu arbeiten. Und das ist eigentlich eine grundsätzliche Situation für das Projekt, das wir dort haben. Gewaltpräventionsprojekt für Frauen und Kinder und ältere Menschen. Er darf nur noch mit den Dorfbewohnern reden, die nicht jetzt direkt am Chor angeschlossen sind. Da haben wir uns sofort gemeldet und haben aber bis jetzt nicht wirklich Antworten bekommen. Wir haben ganz klare Fragen gestellt, wer hat den Offizier autorisiert, so etwas zu machen, etc. Und jetzt, wenn ich Ende September für das Projekt auf Ecuador fliegen darf, muss ich auch dieser Angelegenheit nachfragen, wie ist jetzt das? Wir haben das IHQ, also das internationale Hauptquartier, informiert über den Vorfall. Ich erarbeite die Woche noch von einem Reglement her, eine Checkliste, die ich wieder abfragen auf Spanisch, um zu schauen, dass dort alles richtig läuft oder was eben nicht richtig läuft. Also in dem Moment ist er eben gut. In dem Moment müssen wir uns melden. In dem Moment haben wir Verantwortung. Der Psychologe dort, wie aber auch wir, als die das Projekt von der Schweiz aus begleiten. Das ist etwas Menschliches. Es ist außerhalb passiert. Aber gerade das Kind ist ja auch in unserer Verantwortung. In unserer Obhut. Durch Verbindung mit dem Projekt. Und wenn es außerhalb passiert ist. Sprichwort: Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, ist also nicht immer richtig. Es kommt also auf die Situation an und an der entscheidet sich, was besser ist, zu schweigen oder zu reden. Mich stärkt darum die Haltung der Jünger, von Petrus und von Johannes enorm. Weil die leben das jetzt wirklich. Die setzen das um. Uns ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Uns ist es unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir mit Jesus erlebt haben. Erfüllt mit dem Heiligen Geist können die Apostel gar nicht anders. Und je nachdem, wenn du eine wunderbare Nachricht bekommst, dann verklopft es auch dich fast. Und die Apostel, die sind wirklich voll getankt mit Heiligem Geist und die bärsten von der Kraft, die Gott sie geleitet hat. Und darum geht es voll ab bei denen. Ja, es ist aber schon in einem Jeremia auch so gegangen in die andere Richtung. Weil er unter Spott gelitten hat, in seinem Amt. Der König hat sogar ein Loch da ins Gefängnis, in den Kerker gerührt, den in eine Zisterne abgestellt, weil er nicht das geredet hat, was dem König auf die Nase gepasst hat. Und dann hat der Jeremia im 20. Kapitel gesagt, wenn ich mir aber vornehme, ich will nicht mehr an Gott denken und nicht mehr länger in seinem Namen reden, eben weil die ganze Heime eingesteckt hat und inklusive Gefängnis, dann brennt dies Wort in meinem Herzen wie ein Feuer. Ja, es glüht so tief in mir. Ich habe probiert, es zurückzuhalten, aber ich kann es nicht. Und Paulus sagt im 1. Korinther, weh, wenn ich das Evangelium nicht predige. Ich kann nicht anders. Die Frage ist also, in mir entstanden, wo bist du gerade herausgefordert in dieser Zeit? Wo spürst du manchmal so Bandagen, die dich hindern dran zu reden? Ich kann es nachvollziehen, wenn es Situationen gibt, wie bei Jeremia. Ich kann es nachvollziehen, wenn es Situationen gibt, wo wir einfach nicht können oder wollen reden. Ich bin erst das Sommer von etwas geheilt worden vom Herrn. Wirklich grundsätzlich und tief geheilt worden von einer Sache, die innerlich in mir noch war, die vielleicht vor 6 Jahren passiert ist. Und ich durfte vom Herrn so viel Heilung und Berührung erfahren, so tief, dass mir jetzt wieder Freude macht, wirklich davor zu stehen. Das machen wir nach 6 Jahren wieder Freude, davor zu stehen. Das hat mich niemand in eine Zisterne gerührt, aber ich bin mir manchmal so vorgekommen. Es freut mich heute wieder neu, Gedanken mit euch zu teilen, die mir der Herr schenkt. Und das ist einer von den Gründen, wieso ich seit dem Sommer auf der Plattform auf den Knien bleibe. Weil ich diesen Sommer nach einer langen Zeit endlich wieder meinen Platz gefunden habe. Weil ich endlich wieder wusste, dass das in dem Moment der beste Platz auf der Welt ist. Der richtige Platz für mich. Dass ich an diesen Ort gehöre in dem Moment. Weil ich vor ihm einstehe, vor Gott, für uns alle da, für das Gebetsteam und für die Lobpreisgruppe. Weil wir als Lobpreisgruppe und Gebetsteam und wir inklusive da eins sind in dem Dienst, wo Gott uns in dem Moment in die Hand legt. Weil das nicht nur Lieder sind, die wir singen, sondern das bedeutet geistlichen Kampf. Unsere Lieder sind nicht Christotainment. Unsere Lieder sind Anbetung. Unsere Lieder, die wir im Geist und in der Kraft vom Herrn singen, setzen etwas in Bewegung. Unsere Lieder in Schauauen, das sind nicht nur Schauauen, das ist Kraft, die freigesetzt wird, die Worte, die sind von Gott. Und wenn wir in dem Geist von Gott singen, dann gibt es Bewegung, weil das Reich Gottes nicht in Wort besteht, sondern in Kraft. Also das setzen wir Kraft frei. Sind wir uns das bewusst, wenn wir klimpern auf der Gitarre? Ich nicht immer, aber das ist da, was passiert. Wenn wir da nicht nur in dem Zelt, und schade ist bald das letzte Mal, eine gewisse Nostalgie muss sein, sondern wenn wir nicht nur in dem Zelt da vor Gott stehen, sondern in Christus auch in der unsichtbaren Welt, in der geistlichen Dimension vor seinem Thron stehen. Wir leben zwei Leben, meine Lieben. Ich habe es schon mal probiert zu sagen. Und das flasht mich immer wieder neu. Wir stehen in dem Moment vor Gott, da und in der geistlichen Welt. Wenn wir nicht nur in dem Zelt vor Gott stehen, sondern in Christus stehen wir auch in der unsichtbaren Welt vor Gott. Wenn wir das, was wir in diesen Liedern proklamieren, ausrufen in Lieder und Gebet, nicht nur hier in diesem Zelt machen, sondern auch in der geistlichen Welt. Als Menschen, die mit Gewänder vom Heil, mit Gewänder von der Rettung, mit Gewänder, die uns die Würde von Gott geben, angelegt sind. Weil Jesus uns anders sieht, als wir uns sehen. Weil er uns so sieht, wie wir in ihm jetzt wirklich sind. Meine Lieben, schreibt Johannes, wir sind also schon jetzt Kinder Gottes. Aber was das bedeutet, ist noch gar nicht in vollem Umfang sichtbar. Wir wissen jedoch, wenn Christus kommt, werden wir ihm ähnlich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. 1. Johannes 3, 2. Wir sind als wunderbar Gemachte vor Gott gestellt an diesem Morgen. Und zwar, weil Jesus uns so sieht, wie wir in unserer Vollendung aussehen. Schau dich ab, du siehst nicht viel Wahnsinniges. Aber Jesus sieht es durch seine Augen in seiner Vollendung. Ich habe ein Video gehört von einem Amerikaner, von James Durham. Und das ist ein Pastor und ein Prophet. Und der sagt, ich bete immer auf den Knie. Also ich habe es nicht immer noch gemacht, das hat mir lustiger Zufall gedacht, dass er gleich betet wie ich. Und hat so einen Gebetsmantel an und gesagt, ja, man muss ja schliesslich demütig sein vor Gott. Und dann hat er eines Tages im Gebet dann Jesus so richtig geflasht und hat gesagt, hey, willst du mal wissen, wenn ich dich sehe? Und hat er zuerst nicht so recht gewusst. Er hat so gesagt, ja, hey, du, wenn Jesus dich fragt, wenn ich dich sehe, dann weisst du nie, wie es kommt recht. Und ja, ein bisschen Hemmungen gehabt. Dann hat er gesagt, mal her, zeig mir's. Und dann hat Jesus eine Vision gegeben und in dieser Vision hat er sich gesehen als ein Ritter in einer goldenen Rüstung. Vorwärts Christi Streiter singen wir. Wir Christen sind Ritter in einer goldenen Rüstung. Ist das, haben wir das gewusst? Das ist Wahnsinn, he? Das sprengt ein bisschen unseren Rahmen. Ich könnte 7 Blätter füllen, ist noch nicht mehr über da. Meine Lieben, ihr wisst noch nicht, wie der eine schwere sein. Aber Jesus sieht dich schon so. Jesus sieht dich in deiner goldenen Rüstung. Geheiligt und vollkommen gemacht in ihm. Zurück zu meinem Erlebnis. Zurück zu dem Erlebnis von dem Jahr, von dem Sommer. Frage ich dich einfach ganz direkt. Wo bist du verletzt worden? Wo bist du verletzt und gebremst worden? Und wo möchtest du geheilt werden? Wo schreit es in dir nach Heilung? Vielleicht habe ich ein Zeug, das 6 Jahre verbuddelt ist, wer weiß, vielleicht noch länger. Wo schreit es in dir im Herz nach Heilung? heute ist eine Gelegenheit. Gerade wenn wir nochmal mit der Lobpreisband einsteigen, heute ist eine Gelegenheit, wirklich dich von Jesus zu berühren. Dich wirklich zu heilen. Und ich kann euch sagen, ich bin irgendwann, ich habe in Toskana einfach so viel Zeit gehabt. Ich habe wirklich beten, es hat mich manchmal geschüttet und ich bin vor dem Bett und das lauter Wasser brüllt, weil die Heilung so massiv war, schon ich erlebt habe. Und dann bin ich zu der Frau und habe gesagt, hey, jetzt freut es mich wieder zu predigen. Das ist noch wichtig, wenn du 25 Jahre machst, das ist nicht nur eine Las Vegas Showjob. Seit ich selber so tief vom Herrn berührt worden bin, kann ich heute gar nicht anders, als der Herr auch immer wieder neu darum bitten, dass wir alle als ganze Chorfamilie die Berührung dürfen erleben. Weil das etwas Umfassendes ist. Ich kann gar nicht anders, wieder immer wieder neu für uns bitten, dass uns der Herr noch viel tiefer in die geistliche Dimension hineinführt. Dass er uns hilft, gemeinsamen Weg zu machen. Und jedes von uns, je nach Persönlichkeit, ist mir vielleicht stärker zum Reden oder weniger stark ausprägt, dass jedes wirklich von der, in der Kraft vom Heiligen Geist darf erfüllt werden und mit aller Vollmacht, die Gott ins Dreileid darf sagen, in mir oder eben wie die Jünger sagen, uns ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir direkt erlebt haben. Wenn die Apostel die Worte aussprechen, dann ist klar, dass sie die zuallererst als Augenzeugen aussprechen. Als Menschen, die so nah mit Jesus unterwegs waren, wie niemand sonst dann. Es sind aber auch die gleichen Jünger, die sich nachdem, als er im Grab gelegen ist, hinter einer verschlossenen Tür versteckt haben. Und genau die gleichen Jünger haben sich neu aufgemacht, als er nach der Auferstehung sich mit ihnen drauf hat, sie angehaucht hat im Johannes und er gesagt, empfangen den Heiligen Geist, so als so ein Aperitif von Heiligem Geist und sie gelehrt hat, was für sie bedeutet, wenn er Auferstehungsleben zu leben und in der geistlichen Dimension zu leben, wo er ist. Das befeigert sie letztendlich zu sagen, uns ist auf jeden Fall nicht möglich, nicht von dem zu reden, was wir erlebt haben. Und das gilt auch für uns. Das dürfen auch wir sagen, auch wenn wir nicht von Anfang an in dieser Crew waren, sind mit Jesus und durch Israel gelaufen sind, hinter ihm nachher. Aber das, was jedes von uns erlebt hat mit Jesus ganz persönlich und das, was jedes gehört hat von anderen, die das Gleiche erlebt haben mit Jesus ganz persönlich, von dem können wir unmöglich schweigen. Weil das hat unser Leben neu aufgemischt. Das dürfen wir miteinander teilen. Weil Jesus, was er in uns gelegt hat, das wirkt sich aus. Wir dürfen miteinander teilen, was wir im Bibellesen erleben. Was wir aber auch in Wort erleben, die er uns direkt gibt. Vom Heiligen Geist. Und von dem zu schweigen, ist unmöglich. Der Paulus schreibt noch immer, die Liebe von Christus drängt uns, im 2. Korinther. Sie drängt uns. Auf eine gute Art, nicht auf einen Druck hin. Aber sie drängt uns, wir können gar nicht anders. Und etwas anderes, was in diesem Text für mich noch dazukommt, ist, wenn wir den Petrus so anschauen, es ist wichtig, dass wir das aussprechen, was Gott uns schenkt. Weil wo liegt jetzt die Antwort dafür, wieso es gerade so ein Petrus und ein Johannes so entschlossen von dieser aberfrommen jüdischen Elite stehen, aus den Studierten mit Gamaliel und wer auch immer, die absoluten Hauptprofessoren sind da versammelt, die wissen die Bibel von Deckel zu Deckel oder von Rolle zu Rolle, wenn man den einen hatte. Hey, wo liegt die Antwort dafür, dass die Jungs so mutig stehen? Das sind doch einfache Fischer, in Augen von jüdischen Bildungskriterien damals sind die null. Wo liegt die Antwort dafür, dass das von Petrus heisst? Erfüllt vom Heiligen Geist hat der Petrus geantwortet, ihr führende Männer und Oberhäupter von unserem Volk. Hey, das ist eine Adresse an die, genau an die. Und das ist also recht, ist ja eine steile Sache. Der Petrus wird hier vor einem höheren Rat einfach wieder mal ganz neu mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das zeigt sich in dieser übernatürlichen Kühnheit, die der Mann hat. Der kommt nicht, der macht nicht lang hin und her. Der braucht nicht 20 Minuten. Der kommt voll auf den Punkt und sagt, hey, hört mal der da, die obersten Chefs, die geistlichen Profis. Und dann liefert er. Es ist also so, dass mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, das sieht man beim Petrus in Apostelgeschichte 2,4 erst mal so richtig, dass das nicht einfach ein einmaliges Erlebnis ist. Und weißt du, so, ich verliebe mich auch wieder immer neu in meine Frau. Das hört gar nicht auf. Und da mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, ist auch so. Der Heilige Geist erfüllt einen immer wieder neu. Manchmal ist es so, dass ich es echt merke, wie es es abgeht. Manchmal lege ich einfach ruhig im Gebet nehmen und merke, wie sich der Tank wieder langsam füllt. Der Herr will das also in unserem Leben immer neu tun. Ich war kürzlich, letzte Woche, im Gebetsraum oben. Ich bin auf dem Boden gesessen und einfach gebetet. Und dann hatte ich den Eindruck gehabt, ich sah den offenen Himmel. So einen Eindruck vom offenen Himmel bekommen. Und der Strom, der durchfließt unter dem Thron von Gott führen. Und dann hat mich der Herr eingeladen, hat mir gesagt, mach das Maul auf und lass dich füllen von lebendigem Wasser. Trink vom Strom vom lebendigen Wasser. Und ich bin genau dort gehockt und das so gemacht. Das sieht ein bisschen komisch aus, wenn einer von euch reingekommen wäre. Weil ich weiß nicht, was er gedacht hätte. Aber ich habe das einfach gemacht. Und in dem Moment, einfach aus dem Glauben, und in dem Moment habe ich einfach gemerkt, wie ich gefüllt werde. Gefüllt werden mit lebendigem Wasser. Das Evangelium ist so einfach. Du kannst einfach machen, was dir Gott sagt. Es ist mir ähnlich gegangen wie im Psalm 81, wo es heisst, ich allein bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten herausgeführt hat. Öffne deinen Mund weit. Hey, ja, die Bibel sollen wir doch leben. Damit ich ihn mit Gutem füllen kann. Das erinnert mich zusammen mit dem, was der Spurgeon mal noch einmal geschrieben hat. Unsere Sommerferien in der Toskana. In dem Häuschen dort auf dem Hocker oben. Bin ich das? In dem Häuschen dort auf dem Hocker oben. Dort haben wir eine Terrasse gehabt und einen Tisch vor uns. Und auf dem, oben an dem Tisch hatte es ein Schwalbeli-Nest. Und dann jedes Mal am Morgen so, die Schwalben, die sind ein Bärli, das die Jungen versorgt hat. Und da konnte man immer schauen, wie die Jungen da an den Rand rauskommen und die Schnäbel aufreißen. Einfach weit auf da. Und die haben gar nicht genug bekommen von dem, was die Eltern gebracht haben. Und ich glaube, das dürfen wir auch. Wir dürfen uns wirklich nach dem ausstrecken, und immer wieder neu gefüllt werden vom Herr. Mit Gutem von ihm, wo wir mit anderen teilen dürfen. Darum die Frage, wie hungrig bist du danach, Jesus ganz neu jeden Tag an dir zu erleben? Wie hungrig bist du danach, noch tiefere geistliche Erfahrungen zu machen? In noch tiefere geistliche Erfahrungen mit ihm hineingeführt zu werden. Die andere Frage ist aber auch die, was hält dich zurück, dich aufzumachen und zu erleben, was der Herr dir möchte geben. Was hält dich auf, seine ganze Herrlichkeit immer mehr zu erleben in dir und sie auch sehen, wie sie sich auswirkt auf andere Menschen. Auch gerade mit Worten, die der Heilige Geist direkt im Gebet geben kann. So ähnlich wie das der Petrus da macht bei dieser Aussage vor dem Hohen Rat. Der überlegt nicht lange, der macht gerade. Das Witz ist Ziel. Es passiert mir in letzter Zeit, dass ich anfange zu beten für jemanden Und das in verständlichen Worten, verstandesmässig, sage ich es jetzt mal in Anführungszeichen. Aber es passiert mir, also, gerade wenn ich dafür bin für jemanden, ob das für mich, für die Person direkt gerade ist, vor der Person oder auch sonst, dass ich plötzlich merke, wie im Hintergrund ganz feine Sätze in mich hineingelegt werden. Und jetzt habe ich angefangen, die auszusprechen. Wort vom Trost und von der Erbauung, die mir der Geist direkt schenkt. Und wenn wir uns unter den Filter stellen von Gott und unter den Schutz von Gott und ihn auch bitten, bevor wir beten, dass er jede Stimme zum Verstummen bringt im Namen Jesu, wo nicht von ihm ist, dann dürfen wir wirklich auch Worte bekommen, die von Gott sind. Und ich merke, dass diese Worte oft viel stärker sind als die, die ich verstandesmässig sage. Ich sage nicht, dass das keinen Einfluss hat. Aber ich merke, wie persönlich und wie erbauend dass ein Wort ist, das mir der Geist im Gebet gibt, das ich aussprechen darf. Verglichen mit etwas, das ich einfach sage. Und ich bin auf das geführt worden, weil mich ganz neu fasziniert hat, dem Johannes, was Jesus dort sagt. Jesus hat nicht aus sich selber gelehrt. Jesus sagt, was ich euch sage, sage ich nicht aus mir selbst heraus. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Also redet er auch darin. Es ist alles sein Werk. Und als ich das bei Jesus gelesen habe, war mein Gebet, Herr, schenk mir, ich will das auch lehren. Ich will viel mehr so lehren. Mich fasziniert die Nähe von Jesus zum Vater. Die Demut von Jesus, er sagt, du, hey, ich habe mir doch nicht irgendwie eine Masterarbeit geschrieben und die erzähle ich jetzt. Nein, Jesus lässt auf den Vater in dieser Abhängigkeit. Und ich möchte ganz neu und noch viel stärker reinkommen. So wie Jesus hören, was er sagt, und das in dem Menschen weitergeben. Mein Mund weit auftun, dass er mit dem Guten füllen kann, was er in dem Menschen geben will. Ich will also nicht sagen, dass ich da irgendwie ein Profi wäre. Ich bin noch voll am Üben. Aber ich merke, dass eben der Heilige Geist, dass eine göttliche Person, ja, Kenntnis hat über unsere Herzen. Es heisst, der Herr kennt die Gedanken der Menschen, im 94. Psalm. Und eben bei Jesus sehen wir später in seinen Gesprächen, wenn er da bei diesen Pharisäern zusteht, dann weiss immer genau, wie welcher Linie noch an die denken. Hey Mann, was haben wir wieder da miteinander für Gedanken? Geht's noch? Und der Paulus schließlich sagt dann der Korinther, denn der Geist Gottes weiß alles. Er kennt auch Gottes tiefste Gedanken. Und ich gehe von dem aus und korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Wenn der Geist Gottes alles kennt, dann kennt der Geist Gottes auch alles, was in dem Menschen abgeht und ich für ihn darf beten. Und wenn ich dort auf den Geist Gottes sensibilisiert bete, wenn ich in dem Sinn hörend bete, und höre, was Gott mir als Wort gibt für den Mensch, dann glaube ich, trifft der Geist Gottes so ziemlich ins Schwarze. Und darum probiere ich, ich weiß nicht, was, ich kann ihm keinen Namen geben, aber ich probiere das zu leben. Ich probiere dran zu sieben und dran zu bleiben. Und ich merke, dass es sich auswirken darf. Und diese Schriftwort, gerade das Beispiel von Jesus, das gibt mir Sicherheit in dieser Weise, Gott mein Mund zu geben und mein Mund aufzutun, dass er wirklich durch seinen Geist kein Wort schenken kann, das mein Mitmensch genau auf dieser persönlichen Ebene erreichen darf, wo er gerade Trost und Ermutigung nötig hat. Und ich lade euch ein, wagen wir es offen zu sein. Es geht einfach darum, herzuhören. Was willst du, dass ich dem Menschen gebe? Von dir. Und abschließend möchte ich noch etwas anderes sagen. Und wenn ihr jetzt all das vergessen, was ich bis jetzt gesagt habe, oder eins in der Predigtnotizen, aber wenn ihr alles vergessen die nächste Woche, dann möchte ich euch bitten, dass ihr das nicht vergessen, was ich jetzt sage. Als Christ die Herrlichkeit von Gott zu erleben, ist der Normalzustand. Ich sage es nochmal. Als Christ die Herrlichkeit von Gott zu erleben, ist der Normalzustand. Und mein Herz hat gestern gejubelt, wo Karin Schranz in die gleiche Richtung etwas gesagt hat. Sie hat nicht gewusst, dass ich das morgen nicht sage. Ich möchte nicht auslassen, auch noch zu erwähnen, dass da jetzt, was da jetzt da im Text passiert. Die Jünger, die zwei, wieso sind die so voll auf den Punkt gekommen? Was erfüllt sich da an diesen Jüngern? Man hat keine Angst haben vor diesen hochrangigen Gelehrten, haben sie aber nicht gehabt. Menschenfurcht ist weg gewesen. Es erfüllt sich, was Jesus ihnen gesagt hat, bevor er in einer Wolke von der Herrlichkeit in den Himmel aufgenommen worden ist. Jesus hat gesagt, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet sein werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in Judäa und Samaria und überall sonst auf der Welt. Sogar in den entferntesten Gegenden der Erde. Und spannend ist jetzt auch, dass da, wo Jesus im Apostelgeschichte 1,8 sagt, nicht eigentlich ein Befehl ist, sondern eine Feststellung. Es ist in unseren Augen etwas Übernatürliches, aber in den Augen von Jesus ist das ganz normale Ergebnis davon, dass wenn der Heilige Geist uns erfüllt, wir dann ausgerüstet sind, um überall auf der Welt seine Zeugen zu sein. Dass wir überall auf der Welt erzählen können, was wir mit ihm gesehen und gehört haben, was wir mit ihm ganz persönlich erlebt haben. Er hat also auch den Jüngern nicht empfohlen, seine Zeugen zu sein, sondern er hat ihnen gesagt, ihr werdet sein. Du bist es. Du bist sein Zeuge. In der Kraft von seinem Heiligen Geist. Heute und morgen. Und solange du auf dieser Welt bist. Im Zusammenhang mit dieser Taufe aus dem Himmel ist es auch nichts Aussergewöhnliches, eben, dass wir Christen seine Herrlichkeit erleben. Wir sind jetzt einfach innerlich nur wieder endlich in den Zustand zurückgebracht worden, wo wir von Anfang an gewesen sind, bei Adam und Eva. Ja, ich fange bei Adam und Eva an und höre bei Adam und Eva auf. So wie Karin gestern. Wir sind jetzt mit Jesus und dem Heiligen Geist in uns in den ursprünglichen Zustand versetzt worden, wo wir hatten, wo Gott Menschen geschaffen hat. Wir sind jetzt nicht Amerika online, sondern Gott online. Wir sind endlich wieder in der Verbindung und das ist der Normalzustand, den Gott hat für uns Menschen. Wir sind endlich geistlich gesehen, wie der ganze Menschen. Mit allem, was der Herr für uns hat wollen, mit allem, was der Herr für uns parat hat, währenddem aus dem Körper, den ich hier so an mir rumschleppe, leider zerfällt. Es ist natürlich ein Ergebnis davon, dass die von ihm verheißene Kraft überzukommen ist, dass eben Jesus die Jünger und auch uns heute zu Zeugen macht. Als ganze, als wiederhergestellte Menschen. Wir sind jetzt wieder in dem Garten, in dieser Intimität mit dem Herrn. Wir sind wieder in dem Garten, wo uns Gott besucht, am Abend vielleicht, aber auch an jedem Moment, wo wir neben raus treten oder auch zumindest im Berufsstress. Wir sind jederzeit mit ihm. Wir sind so, wie Gott es gedacht hat. Und darum sind wir herrlich gemacht. Wir wissen noch nicht genau, wie das wirklich aussieht, aber wir sind herrlich gemacht in ihm. Wir sind ganz gemacht, lebendig gemacht. Und als die lebendig gemacht sind, wenn wir auch gerade mit unseren jungen Soldaten auch den Weg machen, weil auch sie lebendig gemacht sind im Herrn. Weil auch sie wiederhergestellt sind. Weil auch sie in der Intimität mit Gott leben dürfen. Und wenn wir für sie beten, was sie für die jungen Soldaten von mir her beten, dass sie wirklich in dieser Gemeinschaft von Gott wachsen dürfen. Dass sie in 1:1 dürfen erfahren, was der, der Wunder tut in ihrem Leben, was der, der übernatürlich wirkt in ihrem Leben. Und als Ganzgemachte dürfen wir wirklich Zeugen sein, gerade eben auch hier in der Region. Das ist Jerusalem. Und wenn wir auf Menschen genug gehen, sind wir vielleicht Samarien, ich weiß es nicht. Aber hier in dieser Region, wir sind gesandt als die Ganzgemachten, die die Heiligung, die wir erlebt haben, dürfen teilen mit diesen Menschen hier im Wienertal. Und möge es Gott das Brennen erhalten. Möge es Gott auch in uns, in seinem Geist, immer wieder neu uns bewegen, dass wir können sagen, hey, was ich hier erlebt habe, das kann ich unmöglich verschwiegen. Das kann ich unmöglich verschwiegen, wenn ich beim Schulzen ein Gipfel kaufe. Das kann ich unmöglich verschwiegen an der Mikrokasse. Möge uns Gott so erfüllen, dass das wirklich von uns ausstrahlt. Dass das wirklich nur, einfach nur fließt in die anderen Menschen, die Fluss von lebendigem Wasser. Dass die einfach nur rausfließen in die anderen Menschen. Ich möchte jetzt einfach die Lobpreisband bitten, dass wir miteinander dürfen den Moment haben, wo wir haben Gebetsgruppen hier auch.